in dem Kampf, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, da er wohl hätte mögen Freude haben, erduldete er das Kreuz und achtete der Schande nicht und ist gesessen zur Rechten auf dem Stuhl Gottes. Gedenket an den, der ein solch Widersprechen von den Sündern wider sich erduldet hat, dass ihr nicht in eurem Mut matt werdet und ablasset. Denn ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden über dem Kämpfen wider die Sünde und habt bereits vergessen des Trostes, der zu euch redet, als zu den Kindern: Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn welchen der Herr lieb hat, den züchtiget er. Er stäubet aber einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. So ihr die Züchtigung erduldet, so erbeut sich euch Gott als Kindern. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtiget? Seid ihr aber ohne Züchtigung, welcher sie alle sind teilhaftig worden, so seid ihr Bastarde und nicht Kinder. Und so wir haben unsere leiblichen Väter zu Züchtigern gehabt und sie gescheuet, sollten wir denn nicht vielmehr untertan sein dem geistlichen Vater, dass wir leben? Und jene zwar haben uns gezüchtigt wenige Tage nach ihrem Dünken, dieser aber zu Nutz, auf dass wir seine Heiligung erlangen. Alle Züchtigung aber, wenn sie da ist, dünkt sie uns nicht Freude, sondern Traurigkeit sein. Aber danach wird sie geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind. Darum richtet wieder auf die lässigen Hände und die müden Knie und tut gewissen Tritt mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Ich habe die Predigt überschrieben mit Sünde ablegen und gesund werden. Und unser Text beginnt mit den Worten: Darum auch wir, die, weil wir solchen Haufen Zeugen um uns haben. Von diesen Zeugen, von den Glaubenshelden im Alten Testament, wurde uns in Hebräer 11, also unmittelbar im Kapitel davor, berichtet. Und diese Glaubenshelden, sie haben im Vertrauen auf Gott alles gewagt. Sie haben den Verheißungen und den Zusagen Gottes fest geglaubt. Und nicht wenige mussten das mit ihrem Leben bezahlen. Deshalb erklärt Hebräer 11, Vers 1, als im Kapitel davor: Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, das man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Wahrer Glaube zeigt sich darin, dass Menschen an Gott und seinem Wort unbeirrt festhalten, egal was kommt, egal wie viel Widerstand es gibt. Und dann lesen wir in Hebräer 11, Vers 6: Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein würde. Es ist unmöglich, Gott zu gefallen, ohne dass wir an ihn glauben. Wir brauchen nicht eine bestimmte Erfahrung oder einen besonderen Mut oder eine besondere Begabung, um zum Glauben kommen zu können. Stattdessen brauchen wir ein unbeirrtes Festhalten an der Autorität und an der Existenz Gottes. Wer glaubt, ist überzeugt, dass Gottes Wort wahr ist und dass Gott immer zu seinem Wort steht, dass er immer Recht hat und dass er über allem steht. Wer glaubt, sucht Gott und seinen Willen und er ist bereit, sich ihm unterzuordnen. Wer glaubt, erkennt, dass er ein Sünder ist, der Vergebung braucht. Wer glaubt, nimmt Jesus an, tut Buße und folgt Jesus nach. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Deshalb sage nicht, ich kann nicht glauben, sondern sage eher, ich will nicht glauben. Das wäre ehrlicher. Wer Gottes Größe und Allmacht und Autorität nicht anerkennen will, dem gibt Gott auch keine Antwort. Gott hat kein Interesse an unehrlichen Skeptikern, die so tun, als würden sie die Wahrheit suchen. Deshalb sagt Jesus den Juden im Tempel in Johannes 7, Vers 17, so jemand will deswillen tun, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sei oder ob ich von mir selber rede. Also ohne ehrliches Interesse an Gott, ohne die Bereitschaft, seinen Willen zu tun und ihn zu suchen, wirst du Gott nie erkennen, wirst du ihm nie begegnen können. Das heißt, du musst glauben. Das ist Gottes Forderung. Gott fordert, dass du ihm vertraust, dass du bereit bist, dich seinem Willen und seiner Autorität unterzuordnen. Und dann lesen wir in Hebräer 11, also in dem Kapitel vor unserem Predigtext, 20 Mal die Worte durch den Glauben. Vers 3, Vers 4, Vers 5, Vers 7, Vers 8, Vers 9, es zieht sich durch das ganze Kapitel. Immer steht hier durch den Glauben. Christsein ist kein Schauspiel, es hat nichts mit Erfahrung zu tun, sondern es hat vor allem damit zu tun, dass wir an Gott glauben, dass wir an ihm festhalten, unbeirrt an unserem Glauben festhalten, egal was kommt. Und wir leben in einer Zeit, in der das richtig schwierig geworden ist. Denn wir sind ja so reich. Wir haben alles. Wir helfen uns selber. Und es fällt uns schwer, unbeirrt an Gott festzuhalten, egal was kommt. Und wir sind nicht gefordert zu glauben und zu Gott zu flehen. Wir machen das selber. Wir gehen zu irgendwelchen Experten und Profis, aber nicht zu Gott. Nur wenn wir wirkliche Probleme haben und Sorgen haben, wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann kommen wir zu Gott auf Knien. In dem Bewusstsein, dass uns sonst nichts mehr hilft. Dann machen wir Schritte im Glauben, im vollen Vertrauen auf einen großen Gott. Aber Gott möchte, dass wir ihm allein vertrauen. Nicht auf Menschen, nicht auf uns selber, nicht auf Experten. Psalm 146, Vers 3, wir haben das vorher gehört. Verlasset euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Wisst ihr, Menschen können wirklich nicht helfen. Sie können vielleicht im ersten Schritt dir irgendwas helfen, aber wirkliche Hilfe kommt nur von Gott. Wirklich helfen kann nur unser Gott. Das ist wahrer Glaube. Alles geschieht im Vertrauen auf einen Gott, der wirklich lebt, der wirklich regiert und der wirklich hilft und der heute noch Wunder tut. Diesen Glauben, der seine Versprechen hält, den hatten Noah, Abraham, Isaac, Mose und viele andere, die in Hebräer 11 erwähnt werden. Und diese Gläubigen aus dem Alten Testament haben auf Gottes Wort hin, auf seine Verheißung hin, alles gewagt, alles aufs Spiel gesetzt. Obwohl sie, das steht am Ende von Hebräer 11, bis heute auf die Erfüllung der Verheißung warten, dass Gott auf dieser Erde sein sichtbares, tausendjähriges Reich aufrichten wird. Das lesen wir im letzten zwei Versen von Hebräer 11. Diese alle haben durch den Glauben Zeugnis überkommen und nicht empfangen die Verheißung vom tausendjährigen Reich. Darum, dass Gott etwas Besseres für uns zuvor versehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Das heißt, die Glaubenshelden im Alten Testament warten immer noch auf die Verheißung des sichtbaren tausendjährigen Reiches, das Gott ganz sicher auf dieser Erde aufrichten wird. Das hatte Gott schon dem Abraham versprochen. Aber Gott hat mit der Erfüllung dieser Verheißung nur deshalb gewartet, weil er uns dabei haben wollte und uns etwas Besseres geben wollte, das die Glaubenshelden im Alten Testament nie erlebt haben. Und dieses Bessere ist Jesus Christus. Gott offenbart im Fleisch. Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist und sein Blut für uns vergossen hat und alles bezahlt hat. Und weil wir Jesus haben, deshalb haben wir es viel besser wie die Alttestamentler. Wir haben Vergebung aller unserer Schuld. Wir sind nach Epheser 2,5 samt Christo lebendig gemacht. Nach Epheser 2,6 in das himmlische Wesen gesetzt, weil wir für immer zu Jesus gehören, weil er uns alles vergeben hat, der Vergangenheit und der Zukunft bis zum Ende unseres Lebens. Und er hat uns einen festen Platz im Himmel versprochen. Und dann haben wir seinen Geist, den bekommen wir. Wir sind versiegelt mit dem Geist Gottes, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Und weil wir diesen Geist haben, den wir nie mehr verlieren können, deshalb wirkt Gott in uns. Und wenn wir diesem Geist Raum geben, dann erfahren wir den ganzen Reichtum der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Deshalb steht am Ende von Hebräer 11 diese Feststellung, wir haben es wesentlich besser wie die alttestamentlichen Glaubenshelden. Denn wir haben Jesus, wir haben seinen Geist und wir sollten eigentlich noch viel mehr Glauben haben wie die alttestamentlichen Glaubenshelden, wie Abraham, Isaac und Jakob. Deshalb wendet sich Hebräer 2, Vers 1 an uns, indem er uns sagt, darum auch wir, die wir solchen Haufen Zeugen um uns haben, Tausende von Glaubenshelden, was haben sie nicht alles für Jesus, für Gott durchgemacht? Wie viel Spott, Leiden und Not haben sie nicht durchgemacht? Ihr müsst nur lesen Hebräer 11 ab Vers 36, dort wird berichtet. Etliche haben Spott und Geißeln erlitten, dazu Bande und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zerhackt, zerstochen, durchs Schwert getötet. Sie sind umhergegangen in Pelzen und Ziegenfällen, mit Mangel, mit Trübsal und Ungemach, deren die Welt nicht wert war, und sind im Elend gegangen, in den Wüsten, in den Bergen, in den Klüften und Löchern der Erde. Das haben sie für ihren Gott gemacht. Was waren das für Menschen? Sie haben an ihren Glauben festgehalten. Wie viel mehr sollten wir an unserem Glauben festhalten, die wir Jesus haben? Haben wir nicht die besten Voraussetzungen dafür? Aber wie sieht unser Glaubensleben auf? Wie sind wir überzeugt von unserem Glauben? Deshalb beschäftigen wir uns mit Hebräer 12 heute Morgen. Und mein erster Punkt heißt, lasset uns ablegen die Sünde. Vers 1. Darum auch wir, die weil wir solchen Haufen Zeugen um uns haben, lasset uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht, und lasst uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Der erste Aufruf, den wir hier lesen, lasset uns ablegen die Sünde, die uns immer anklebt und träge macht. Wir können mit dem schweren Gepäck der Sünde nicht unterwegs sein, wenn wir etwas für Jesus machen wollen, wenn wir für ihn leben wollen. Wenn wir die Nachrichten hören, dann ist von so vielen Krisen die Rede. Von der Klimakrise, von der Schuldenkrise, von der Immobilienkrise in China, von der Corona-Krise. Und man hat den Eindruck, dass die Krisen immer größer werden. Aber vergessen wir die ganzen Krisen. Wisst ihr, was die wirkliche Krise ist? Das wirkliche Problem? Das ist unsere Sünde. Das ist meine Sünde. Die Sünde ist unser Problem. Und nicht irgendwelche Krisen in dieser Welt. Hören wir auf mit Entschuldigungen. Die Sünde ist dein Problem und sie ist auch mein Problem. Hören wir auf damit. Ich brauche Zeit für mich selber. Ich brauche Zeit zum Ausspannen. Hören wir auf mit diesen Entschuldigungen. Das Einzige, was uns hindert, für Jesus zu leben, ist unsere Schuld und Sünde. Das ist wahr. Das kenne ich von mir selber. Ich weiß, was die Sünde in meinem Leben angerichtet hat und immer noch anrichtet. Deshalb steht hier, lasst uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht. Sie macht uns träge. Sie ist der Grund, dass du keine Freude in Jesus hast, dass du keine Zeit für Jesus hast, dass du nichts für ihn tun kannst. Sie macht uns träge. Und du bewegst dich nicht mehr vor Jesus. Ich weiß, wovon ich rede. Ich kenne das von mir selber. Deshalb leg die Sünde ab und bewege dich vor Jesus. Laufe für ihn, lebe für ihn, nimm dir Zeit für ihn. Du wirst nie Zeit für Jesus haben, wenn du die Sünde nicht ablegst. Ich weiß, wovon ich rede. In Vers 12 lesen wir, darum richtet auf die lässigen Hände und die müden Knie. Seien wir doch einmal ganz ehrlich. Es sind nicht die Umstände. Es ist nicht deine Arbeit. Es sind nicht diese und jene Leute, die dir Probleme machen. Es ist deine Sünde, dein Stolz und Hochmut, deine falschen Prioritäten, dein Ungehorsam. Es ist Sünde. Es ist nichts anderes als Sünde und noch einmal Sünde. Sünde ist unser ganz großes Problem. Sünde ist das erste Problem meines Lebens. Und wenn du das nicht siehst, dass es auch das größte Problem deines Lebens ist, dann hast du ein großes Problem mit der Sünde. Du weißt, dass es so ist. Du weißt, dass die Sünde das große Problem deines Lebens ist und dass deshalb die Nachfolge nicht richtig funktioniert. Sie macht dich träge, Sünde. Sie klebt an dir. Du willst sie loswerden, aber sie klebt einfach und du kriegst sie nicht los. Sie klebt wie Harz an deinen Fingern und Füßen. Sie behindert dich in deinem Leben. Und du bist nicht mehr, du kannst dich nicht mehr frei bewegen. So gerne würden wir für unseren Herrn mehr tun, aber die Sünde klebt überall an dir. Sie bringt dich vom richtigen Weg ab. Deshalb lesen wir in Vers 1, lasset uns ablegen die Sünde, lege die Sünde ab. Wir wissen, dass unsere Sünde vergeben ist. Sie sind uns in dem Moment, in dem wir uns bekehrt haben, komplett vergeben. Aber täglich verschmutzen wir uns immer wieder mit der Sünde. Und wir brauchen nach Epheser 5, 26 die Reinigung durch das Wasserbad im Wort. Das ist tägliches Bibellesen. Wir brauchen das tägliche Gebet, Gemeinschaft mit denen, die Jesus lieb haben. Und wenn hier steht, lasset uns ablegen die Sünde, so uns anklebt und träge macht, dann ist interessanterweise von der Sünde, hier ist von die Sünde die Rede. Etwas ganz Spezielles bei jedem von uns. Das ist bei jedem etwas anderes. Es gibt etwas ganz Spezifisches, was dich träge und müde macht. Und diese Sünde musst du ablegen. Sonst kommst du in deinem Glauben nicht vorwärts. Lege das schwere Gepäck der Sünde ab. Denn wer sich zu viel auflädt, der kann nicht laufen. Das funktioniert nicht. Viele Christen wollen für Jesus leben, aber es gibt so vieles, was sie tun. Es gibt so viel Arbeit, so viel Müdigkeit. Es gibt so viel zu tun im Garten, im Haus, im Auto, im Beruf. Und es ist alles zu viel, das macht dich träge. Deshalb lass die Dinge los. Lass sie los, es stört dich. Lege das Gewicht ab. Lege alle Schuld ab, die du immer mit dir herumträgst. All die falschen Gewohnheiten, lege sie ab. Wisst ihr, wenn ich von den Glaubenshelden in dem Kapitel davor lese, dann habe ich den Eindruck, was bin ich für ein Weichling? Was bin ich für ein elender Anfänger? Deshalb, leg die Sünde ab. Und dann zweitens, lasst uns laufen in Geduld. Lasst uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Laufen heißt rennen. Ich weiß nicht, wie lange du noch lebst. Ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe. Deshalb weiß ich auch nicht, wie lange mein Lauf noch geht. Ich weiß auch nicht, wie schwer der Lauf noch wird. Der Herr bestimmt Dauer und Schwierigkeit des Laufs. Deshalb steht hier, lasst uns laufen durch Geduld. Es braucht Geduld und Ausdauer in diesem Lauf. Und dann steht hier, es ist der Kampf, der uns verordnet ist. Wir können uns vor vielen Dingen bewahren, aber dem Kampf können wir uns nicht entziehen. Das hat der Herr uns verordnet, es hat er für uns sogar vorgesehen. Wir sind im Kampf, wenn wir zu Jesus gehören. Und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, weil der Satan, unser Feind, wie ein brüllender Löwe umhergeht. Der Satan ist kein Pazifist. Er wird dich auf keinen Fall verschonen. Er wird dein Leben zerstören. Er wird zerstören, was er nur kann. Er sucht, welchen er verschlinge. Er sucht, wenn er Töten aus dem Weg schaffen kann. Und wenn wir so im Kampf sind und nicht wissen, was auf uns zukommt, dann brauchen wir vor allem eines. Wir brauchen Geduld. Geduld brauchen wir. Mich erinnert das an die Kinder, kleine Kinder, wenn sie im Auto sitzen. Nach 5 Minuten fragen sie, Papa, Mama, sind wir schon da? Sind wir endlich da? Wir wissen nicht, wie lang der Kampf im Glauben geht. So lange, bis Jesus uns holt. Und bis dorthin möchte Jesus, dass du seinen Auftrag erfüllst, seine Aufgabe, die er für dich hast, umsetzt. Deshalb sagt Paulus in 2. Timotheus 4,7, ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Es geht darum, den Lauf zu vollenden. Und dein Zeugnis als Christ hängt vor allem damit zusammen, ob du dranbleibst oder ob du abhängst. Ob die Sünde dich träge macht oder nicht. Es geht nicht darum, möglichst viele Hochs und möglichst viele bequeme Zeiten zu erleben. Denn es geht immer auf und ab in unserem Leben. Wir leben im Kampf. Und die Frage ist, bist du noch am Laufen? Hältst du noch an deinem Glauben fest? Bist du bereit, täglich Jesus nachzufolgen, in seiner Nähe zu bleiben? Das ist das Einzige, was dich wirklich befriedigt, was dir wirklich Kraft gibt. Und dann das Dritte, lasst uns aufsehen auf Jesus, Hebräer 12, Vers 2, und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der Blick geht immer zuerst auf Jesus und nicht auf das, was um uns herum passiert. Zu oft schauen wir, was in dieser Welt los ist. Auf das, was in der Gesellschaft passiert, was politisch passiert, über das, worüber wir uns Sorgen machen, über die Arbeit, über die Wirtschaft, über die Pandemie. Und ich verstehe natürlich, dass wir darüber reden wollen. Aber im Glaubenslauf geht es immer zuerst darum, auf Jesus zu sehen. Warum? Warum sehen wir auf Jesus? Er ist das einzige perfekte Vorbild, das wir haben. Das einzige wahre Vorbild, das wir haben. Vers 2, und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher da er wohl hätte mögen Freude haben, erduldete er das Kreuz und achtete der Schande nicht und ist gesessen zur Rechten auf dem Stuhl Gottes. Jesus Christus, der Sohn Gottes, offenbart im Fleisch, wird Mensch. Er ist ohne Sünde und er hätte Freude im Himmel haben können, wenn er nicht auf diese Erde gekommen wäre. Aber Jesus kommt trotzdem auf diese kaputte Erde. Was war Jesus für ein großartiges Vorbild für uns alle? Wie oft entscheiden wir uns für die Freude? Freude ist nicht falsch. Aber wie oft ziehen wir einen erholsamen Abend vor oder eine Arbeit, die uns wichtiger ist als Jesus, und so tun wir nicht das, was unser Herr will. Jesus hätte Freude haben können. Wir entscheiden uns so für das Äußere, für das Irdische und gegen unseren Herrn. Wie oft machen wir das? Was ist doch Jesus für ein großartiges Vorbild? Er hat eben nicht für sich selber gelebt. Stattdessen hat er das Kreuz erduldet. Er hat Schmach und Schande auf sich genommen. Er hat sich erniedrigt von seiner Heimat im Himmel und kam auf diese kaputte Erde. Er hat das sündige Elend auf dieser Erde erduldet aus Liebe zu dir und mir. Er ist der Einzige, der ein perfektes Vorbild ist. Und du kannst nur Jesus richtig nachfolgen, wenn du immer auf ihn siehst, wenn er dein Vorbild ist. Sonst funktioniert das nicht. Wenn dein Vorbild ein anderer Christ ist, dann wird er dich immer enttäuschen. Menschen werden dich immer enttäuschen. Es gibt niemanden, der hier ist, der nicht irgendwann andere Menschen enttäuscht hat oder selber von anderen enttäuscht wurde. Das ist einfach so. Wir können uns auf andere Menschen verlassen. Wahrer Glaube orientiert sich nicht an Menschen. Denn alle Menschen versagen, alle fallen in Sünde, wir werden schwach. Das ist bei mir und dir so. Deshalb lasst uns aufsehen auf Jesus, dessen Liebe unfassbar ist und der Anfänger und Vollend unseres Glaubens ist. Und dann viertens, denke an Jesu Geduld in der Mutlosigkeit. Vers 3, gedenket an den, der ein solches Widersprechen von den Sündern wider sich erduldet hat, dass ihr nicht in eurem Mut matt werdet und ablasset. Wisst ihr, unsere Gedanken haben eine ganz große Macht über unser Leben. Und die Frage ist, woran denkst du? Wir brauchen nicht nur den richtigen Blick, sondern auch die richtigen Gedanken. Und jeder von uns wird irgendwann mutlos und matt. Jeder kann sich entmutigen lassen. Das braucht nicht viel, denn wir sind schwache Leute. Und das passiert jedem von uns. Dann sollten wir an Jesus denken, der alles geduldig ertragen hat, obwohl er ohne Sünde war. Er hätte das Recht gehabt, sich zu wehren. Er wurde geschlagen und gequält. Eine Dornenkrone wurde ihm aufgesetzt. Er wurde falsch beschuldigt. Was sie übrigens gesagt haben, war alles gelogen. Er wurde falsch verurteilt. Er hat es ertragen, ohne zu widersprechen. Wie oft schießen wir scharf gegen Leute, die uns zu Unrecht beschuldigt haben? Das kann ich nicht verstehen. Ich werde es ihm zeigen. Dann gedenkend an den, an Jesus, der ein solches Widersprechen von Sündern wider sich erduldet hat. Und dann lasst uns von der Bosheit der Menschen nicht entmutigen. Achtet darauf, dass ihr wie Jesus nicht in eurem Mut matt werdet und ablasset. Und dann Vers 4, denn ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden über den Kämpfen wider die Sünde. Wenn ich das lese, dann fällt mir nichts mehr ein. Hast du schon bis aufs Blut widerstanden über den Kämpfen gegen die Sünde? Der Einzige, der das getan hat, war Jesus. Als Jesus vor seinem Tod im Garten Gethsemane zu seinem Vater im Himmel gebetet hat, da lesen wir in Lukas 22, 44, und es kam, dass er mit dem Tode rang und betete heftiger. Es ward aber sein Schweiß wie Blutstropfen, die fielen auf die Erde. Es hat Jesus das Leben gekostet, damit er den Willen seines Vaters getan hat. Und Jesus wusste im Garten Gethsemane, jetzt geht's ans Kreuz, weil Gott es will, für uns elende Sünder. Was war denn das für eine Versuchung? Was war denn das für ein Kampf gegen die Sünde des Ungehorsams? Und Jesus hat bis aufs Blut widerstanden über den Kämpfen wider die Sünde. So schnell geben wir der Sünde nach. So schnell gehen wir den bequemen und einfachen Weg. Wir haben so wenig Übung im Kampf gegen die Sünde und die Bequemlichkeit und Trägheit. Und wenn die Anfechtung kommt und der Feind uns entmutigt, dann wollen wir alles hinwerfen und aufhören. Wir hören auf zu beten und die Bibel zu lesen, Jesus nachzufolgen. Anstatt dass wir wie Jesus das Widersprechen von Sündern wider sich erdulden, dass wir das auf uns nehmen, da regen wir uns auf und wollen anderen es heimzahlen. Hat das Jesus auch so gemacht? Unser Herr hat das überhaupt gar nie gemacht. Deshalb gedenket an ihn, Denke an Jesus, denn ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden über dem Kämpfen wider die Sünde. Und dann mein fünfter Punkt, göttliche Züchtigung ist wirkliche Liebe, Vers 5 und 6. Und habt bereits vergessen des Trostes, der zu euch redet als zu den Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn welchen der Herr lieb hat, den züchtiget er. Er stäubet aber einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. Wisst ihr, Gott ist es nicht egal, in welche Richtung wir gehen. Ihm ist es nicht egal, wie du dich als sein Kind verhältst. Wenn er sieht, dass du einen eigenen Weg gehst, den Weg der Sünde gehst, dann ist ihm das nicht egal. Wäre das Liebe, wenn ihm das egal wäre? Sagen wir unseren Kindern, ihr dürft alles machen, was ihr wollt, und es ist alles okay für mich? Nein, das sagen wir nicht, weil wir unsere Kinder lieb haben und sie vom falschen Weg bewahren wollen. Liebe bedeutet, dass ich eingreife und meinen Kindern sage, stopp, das geht nicht. Das ist die falsche Richtung. Und dann gibt es Züchtigung für unsere Kinder, in welcher Form auch immer. Züchtigung beinhaltet Strafe und Richtigstellung einer Lüge, damit die Wahrheit ins Licht kommt. Züchtigung ist Korrektur, damit was in die richtige Richtung weitergeht. So wie eine Pflanze festgebunden wird und in die richtige Richtung gezogen wird. Egal wie oft wir über dieses Thema reden, dass wir die Züchtigung durch unseren Herrn brauchen, wissen wir alle. Aber wie oft verstehen wir die Züchtigung nicht, wenn wir mitten in der Züchtigung sind? Stelle dir vor, unser Herr würde dir alle deine Wünsche erfüllen. Ich wünsche mir dies und jenes, ich würde gern dies und das machen, ich hätte gern dieses Geld, diesen Partner, diesen Job und so weiter. Was glaubst du, wie du als Christ unterwegs wärst, wenn der Herr dir alle Wünsche erfüllen würde? Natürlich haben wir auch fromme Wünsche, gute Wünsche. Zum Beispiel wünsche ich mir, dass meine ganze Familie und Verwandtschaft an Jesus glaubt. Das ist doch ein schöner Wunsch. Aber hast du nicht auch den Eindruck, dass unser Herr zuerst etwas an dir verändern muss, dass er überhaupt so ein Gebet erhören kann? Hast du nicht auch das Gefühl, dass deine Wünsche, die aus deinem Fleisch entspringen, dich in eine Position bringen, in der du stolz und überheblich wirst? Und dann dienst du nur noch dir selber und du denkst, du hättest als Christ alles im Griff und du bist ein elender Sünder nach wie vor. Ich frage mich ehrlich, wie oft Gott meine Gebete nicht erhören kann, weil ich noch unreif in meinem Glauben bin. Dann bin ich das Problem und nicht der Herr. Vers 7. So ihr die Züchtigung erduldet, so erbeut oder zeigt sich euch Gott als Kindern. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtiget? Züchtigung zeigt, dass Gott dich wirklich lieb hat. Dass du ihm wichtig bist. Züchtigungen sind immer Zeichen, Schläge seiner Liebe. Ich wünsche mir natürlich keinen Tag Trübsal. Ich wünsche mir jeden Tag Frieden, Freude. Aber glaubst du, dass meine Gebete länger werden, wenn mein Leben so abläuft? Meine Gebete werden kürzer. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wie geht es dir im Urlaub in der Ferienzeit? Sicher, dann hast du Zeit. 3 Stunden beten, 5 Stunden Bibel lesen, oder? Das ist bei niemand so. Auch wenn du diese Zeit hättest, trotzdem tun wir es nicht. Je mehr wir unserer eigenen Bequemlichkeit, unseren eigenen Prioritäten dienen, desto weiter sind wir von Jesus weg. So dumm sind wir eben. Züchtigung schickt uns der Herr, damit wir endlich zu ihm gehen, der uns alleine helfen kann. Dass wir ihm treuer nachfolgen, dass wir ihm gehorsamer dienen. Vers 8, seid ihr aber ohne Züchtigung, welcher sie alle sind teilhaftig worden, so seid ihr Bastarde und nicht Kinder. Wenn Kinder alles bekommen, was sie wollen, dann werden sie zu Tyrannen. Und wenn Christen alles bekommen, was sie wollen, dann werden sie zu arroganten Besserwissern, die blind für die eigene Sünde sind. Vers 9, und auch so, wir haben unseren leiblichen Vätern zur Züchtigung gehabt und sie gescheut, sollten wir denn nicht vielmehr untertan sein dem geistlichen Vater, dass wir leben. Deshalb nehmen wir jede Züchtigung an und wir nehmen sie zum Anlass, Gott gehorsamer zu sein und ihm treuer zu dienen und ihm den ersten Platz zu geben in unserer Zeit, mit unserem Geld, mit unserem ganzen Leben. Vers 10, und jene zwar haben uns gezüchtigt, wenige Tage nach ihrem Dünken, dieser aber zu Nutz, auf dass wir seine Heiligung erlangen. Züchtigung durch unseren Herrn hat nur ein Ziel. Er möchte, dass du Jesus ähnlicher wirst. Er möchte dich heiligen, damit du noch brauchbarer wirst in seiner Hand. Und wenn du noch brauchbarer bist in seiner Hand, dann erlebst du wirklichen Frieden, wirkliche Freude, wirkliche innere Erfüllung, die es nur bei Jesus gibt. Vers 11. Alle Züchtigung aber, wenn sie da ist, dünkt sie uns nicht Freude, sondern Traurigkeit sein. Aber danach wird sie geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind. Was für ein schönes Wort. Eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Keiner sagt, wenn die Züchtigung kommt, es ist so herrlich, dass mich der Herr züchtigt. Das sagt niemand. Aber wenn wir die Züchtigung überstanden haben, wenn unsere Herzenseinstellung verändert wurde, dann wird unser Stolz weniger, unsere Demut größer, unsere Dankbarkeit wird auch größer und wir beginnen, die Dinge im richtigen Blickwinkel zu sehen. Und das ist eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Mein sechster und letzter Punkt, lebe als gesunder Christ. Hebräer 12, Vers 12. Darum richtet wieder auf die lässigen Hände und die müden Knie und tut gewissen Tritt mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Habt ihr gehört? Gesund werde. Und ich frage dich und mich, weil ich habe heute Morgen zuerst mir gepredigt, was ist mit der ersten Liebe zu Jesus passiert, die du einmal hattest, als du ihn kennengelernt hast? Nehme diese Botschaft zum Anlass, aufzustehen, Sünde abzulegen. Nimm die lässigen Hände, die nichts mehr für Jesus tun wollen, und die müden Knie, die nicht mehr für Jesus unterwegs sein wollen. So viele Christen bleiben einfach sitzen und sie bringen sich um so viel Segen, den Gott ihnen geben möchte. Sie schlafen, sie sind unbeweglich, sie sagen, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Jeder kennt solche Situationen, ich kenne das auch. Aber hier geht es um den Aufruf, wieder aufzustehen, unterwegs zu sein für Jesus. Und dieser Aufruf kommt immer nach der Züchtigung und nach Schwierigkeiten, die wir durchgemacht haben, die uns unser Vater im Himmel zugemutet hat. weil er uns lieb hat und weil er möchte, dass aus deinem Leben etwas zu seiner Ehre wird. Er möchte doch mit dir etwas anfangen. Er möchte dich doch zu seiner Ehre gebrauchen. Er will dir Freude am Herrn schenken. Er will, dass du Frucht bringst, dass dein Leben Sinn macht. Er hat dich gezüchtigt, dass du noch besser dienen kannst und anderen helfen kannst, durch Not und Schwierigkeiten zu gehen. Wisst ihr, Menschen, die keine Probleme haben, sind vollkommen unbrauchbar vor Gott. Nur wer viel Not erlebt hat, den kann Gott gebrauchen. Wer weiß, dass er ein elender Sünder ist, der ohne Gott nichts tun kann, dem wird Gott helfen. Nur wer Leiden kennt, kann anderen helfen, die auch leiden. Nicht alle haben das gleiche Leiden. Aber wenn du leidest und der Herr dich tröstet und er dich aufrichtet und die Kraft Gottes erlebst und das Eingreifen Gottes, das ist wunderbar. Jesus hat am Kreuz für dich gelitten. Und deshalb weiß er, was Leiden heißt. Er kennt die Tiefen der Depression, die Tiefen totaler Mutlosigkeit. Deshalb steh auf, tu gewisse Tritte, auf dem richtigen Fundament, das ist das Wort Gottes. Denn es ist Wahrheit und Leben. Und trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Lege deine Sünde ab und strauchle nicht wie ein Lahmer und werde gesund. Und nimm dir diese Glaubenshelden, angefangen von Mose, von Abraham, als Vorbilder. Steh auf, strauchle nicht wie ein Lahmer. Und dann steht hier, sondern werde vielmehr gesund. Wisst ihr? Es ist gesund, geistlich gesund, Jesus nachzufolgen. Und es ist ungesund, Jesus nicht nachzufolgen. Es tut dir nicht gut. Es raubt dir alle Freude. Das heißt, jeder, der lässige Hände und müde Knie hat, ist geistlich krank. Nur ein gesunder Christ ist in Bewegung Jesus nach. Dazu möchte uns dieser Text heute Morgen ermutigen. Steh auf. Lies sein Wort in dem Bewusstsein, dass du ohne unseren Herrn nichts tun kannst. Sieh auf Jesus. Er lässt dich nie im Stich. Er lässt seine Kinder nie im Stich. Er hat dir sogar versprochen, dich ans Ziel zu bringen. Er hat dir sogar den Himmel versprochen. Er hat dir alle Schuld vergeben. Und Jesus ist, so steht es hier, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er sorgt dafür, dass du zu ihm in den Himmel kommst. Bleibe in seiner Nähe. Es gibt Kraft und Trost und Weisheit und Frieden. Eine Freude, die wir sonst nirgends finden, weil es eine innere Freude ist, die von den äußeren Umständen unabhängig ist. Ein besseres Leben als ein Leben bei Jesus in seiner Nähe, getragen von seiner Vergebung, gibt es nicht. Ein besseres Leben als in der Nachfolge Jesu gibt es nicht. Ein Leben, das die Sünde ablegt, ist das Beste, was uns passieren kann. Und da müssen wir uns gegenseitig ermutigen, weil die Sünde an uns klebt, jeden Tag, morgen schon wieder. Deshalb lasst uns laufen durch Geduld in den Kampf, der uns verordnet ist. Jesus möchte das für dich. Und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen. Herr Jesus Christus, wir kennen diesen Kampf. Und wir kennen Müdigkeit und Versagen und Anfechtung. Wir kennen das alles. Aber ich danke, dass deine Liebe dahinter steckt. Ich danke dir, Herr, dass du uns ganz nahe bei dir haben willst. Und ich danke dir, Herr, dass du nicht müde geworden bist, uns zu erziehen. Herr, was sind wir oft für stolze Menschen? Gerade wir Christen. Was denken wir oft, wir hätten es im Griff und wir haben überhaupt nichts im Griff. Danke für deine Liebe und Gnade und danke für diese Ermutigung. Und so gerne, Herr, wollen wir für dich leben. Gebrauche uns, trotz aller Fehler, die wir haben. Und setze uns zum Segen für andere. In unserer Familie, in unserer Umgebung, am Arbeitsplatz. Wir brauchen dich, Herr, und wir lieben dich. Und wir danken dir für deine Liebe und Treue und Vergebung. Amen.